Also, guten Morgen miteinander. Für alle hörbar jetzt. Wir sind ja in der Serie prägt, bewegt, gesendet unterwegs. Und das Ziel dieser Serie ist, dass wir uns Gedanken machen über Jüngerschaft und Nachfolge. Wir werden uns zu diesem Thema herausfordern lassen, bewusster Jesus nachzufolgen. Dazu ermutigt Jesus seine Jünger und somit auch uns mit dieser Kernenergie von Jüngerschaft ganz am Anfang, eben von der Apostelgeschichte. Jesus sagt selber, wenn der Heilige Geist über euch kommt, dann werdet ihr Kraft von ihm empfangen. Dann ist die Kraft auf euch. Und das ist genau 40 Tage später passiert, ab Pfingsten. Und daran erinnern wir uns jetzt in dem Text und erinnern uns auch am heutigen Tag. Ich möchte euch erzählen, wie die Predigt entstanden ist. Bevor ich mir einmal Gedanken über über Predigt mache, bitte ich Gott durch den Heiligen Geist, dass er mir Weisheit gibt, Verständnis und dass ich die Worte erkennen kann. Und ich wünsche mir jeweils ein Mindmap. Ein Mindmap, das ist eine bildliche Darstellung von Gedanken oder von einem Text. Das hat zum Beispiel so ausgesehen. Ich wünsche mir einfach immer relativ schnell so eine zündende Idee, so eine Glühbirne, die leuchtet, wo all die Gedanken, die da rundherum sind, ein bisschen klären tut. Hoppla. Genau. Und so ist es mir am Dienstagmorgen Morgen gegangen, wo ich mir mal grundsätzlich Gedanken zu dieser Predigt gemacht habe. Und ich sitze da und frage mich, gibt es in der Bibel eine Geschichte, wo der von Ananias und Sapphira entspricht, so wie Heidi gesagt hat? Das ist ja eine spezielle Geschichte, nicht eine alltägliche in der Bibel. Was meint ihr? Kommt euch da eine in den Sinn? Gibt es eurer Meinung nach eine Entsprechung in der Bibel, wo zu Ananias und Sapphira passt? Ja? Der Uriah. Ja. Ja. Gut. Also anscheinend gibt es Übereinstimmungen oder gibt es Analogien. Bei mir ist dann der Name Achan auftaucht. Und gespannt habe ich dann Josua 7 genommen und gelesen, was die Geschichte vom Achan sagt oder respektive wo die Parallelen sind. Und habe mir überlegt, wo stimmen die Geschichten überein? Genau. Also wir haben hier den Achan aus Josua 7 und Ananias und Sapphira, die Geschichte, die Heidi vorher gelesen hat. Beide Geschichten stehen am Anfang von einer neuen Phase. Und zwar beim Achan. Beim Achan war der Meilenstein der, dass das Volk Israel über den Jordan gegangen ist und jetzt das neue Land, das verheißene Land Kanaan, darf in Besitz nehmen. Dort hat es gegolten, beim Volk Israel das verheißene Land zu erobern. Und bei Hananias und Sapphira ist der Meilenstein, wir stehen direkt am Anfang von der ersten Gemeinde, als Folge von der Ausgießung vom Heiligen Geist, wo die Kraft die erste Gemeinde erfüllt hat. Gott macht bei beiden Neuanfängen deutlich, wie ernst er es mit seiner Heiligkeit nimmt, sowohl im Alten Bund wie auch im Neuen Bund. In beiden Fällen wird nämlich Gott heimlich betrogen. Und das toleriert er nicht. Beim Achan, er nimmt von dem, was Gott als sein Eigentum bezeichnet hat. Er hat die Israeliten gesagt, wenn ihr Jericho erobert, dann lasst alles dort, nehmt nichts mit,
macht keine Beute, lasst es so sein. Gott erklärt Jericho als sein Eigentum. Das gehört ihm. Und der Achan ist bewusst ungehorsam. Er sieht etwas, was ihm gefällt. Er nimmt das und versteckt es. Hananias und Sapphira, sie tun so, als würden sie den ganzen Erlös vom verkauften Acker spenden. Und sie tun bewusst einen Teil zurückbehalten und lügen so den Heiligen Geist an. Die Konsequenz davon ist die, Gott setzt zum Schutz von seinem Volk und seiner Gemeinde ein Zeichen. Ein relativ heftiges Zeichen. Das Volk Israel verliert nämlich durch das, was der Achan getan hat, die Schlacht bei Ai. Nach dem grandiosen Sieg bei Jericho kommt die erste Niederlage. Die erste Niederlage in einem Prozess, wo Gott gesagt hat, hey, das Land gehört euch. Ja, was stimmt jetzt da? Gehört das Land rein oder gehört es nicht rein? Gott entzieht dem Volk den Segen durch das, was der Achan getan hat. Und bis die Sünde vom Achan aufgedeckt ist, ist eine Decke über dem Volk Israel. Der Achan und seine ganze Familie, nicht nur er selber, sondern seine ganze Familie, sein ganzer Besitz wird ausgelöscht. Im Alten Testament fordert Gott vom Volk das Urteil zu vollstrecken. Also das Volk hat das Leben vom Achan, seiner Familie und seinem Besitz ausgelöscht. Bei Hananias und Sapphira, ihre Konsequenz ist die, dass eine emotionale und geistliche Erschütterung Gemeinde erfasst hat, die noch junge Gemeinde. Es heisst, dass eine grosse Furcht über die Gemeinde gekommen ist. Sie sind irritiert gewesen, was da passiert ist. Durch beides Eingreifen will Gott sein Volk und seine Gemeinde schützen, indem er sagt, Sünde im Verborgenen, das ist nie harmlos. Und das unterbricht die Gemeinschaft mit Gott. Bei Achan im Alten Testament, im Alten Bund, prüft Gott den Mensch und befiehlt dem Volk, das Todesurteil zu vollstrecken. Im Neuen Testament prüft der Heilige Geist und Gott selber löscht das Leben von Hananias und Sapphira aus. Jetzt können wir uns fragen, warum handelt Gott so gnadenlos, ohne Möglichkeit zur Reue, Buße und Umkehr? Eigentlich kennen wir ja Gott anders. Die Geschichte von Ananias und Sapphira ist hart und unbequem, so wie es Heidi gesagt hat. Wie denkst du über diese Geschichte? Denkst du, ist das nicht ein bisschen hart? Warum reagiert Gott so dramatisch und gibt beiden keine Möglichkeit zur Umkehr? Ich denke, Gott will der jungen Gemeinde zeigen, die grösste Gefahr für sie kommt nicht von außen, sondern kommt von innen her. Kommt nicht durch Verfolgung, sondern durch Heuchelei und Lüge von innen. Kernaussage ist nicht einfach, Gott straft hart, sondern Gott nimmt Heiligkeit, Wort und Ehrlichkeit in seiner Gemeinde sehr ernst. Gott sagt klar, dass die Gemeinde ein heiliger Ort ist, weil er selber durch seinen Geist in der Gemeinde wohnt. Klammern auf. Der Paulus erklärt dann später, dass auch wir mit unserem, so wie wir sind, mit Körper, Seele, Geist, sind ein Tempel vom Heiligen Geist. Klammern zu. Und so wohnt Jesus in uns. Genau. Gottes neue Wohnort durch den Heiligen Geist ist in uns als Gemeinde und soll ein Ort der Wahrheit sein und nicht von Lüge oder von einer Show. Gott macht deutlich, dass Heuchelei, ein frommes Schauspiel und Unehrlichkeit, das sind kein Kavaliersdelikt. Am letzten Sonntag hat der René die Einzigartigkeit der ersten Gemeinde erklärt. Ihre grosse geistliche Einheit und Ehrlichkeit. Und jetzt direkt anschliessend als Kapitel 4 von der Apostelgeschichte ist die Geschichte von Ananias und Sapphira als warnendes Beispiel. Heuchelei, Lüge und Unwahrheit bedroht die Heiligkeit der noch jungen Gemeinde. Jesus hat schon vorher die Pharisäer von ihrer religiösen Heuchelei gewarnt. Gegen aussen haben die Pharisäer stolz ihren Glauben präsentiert, aber innerlich sind sie unehrlich gewesen. Sie haben sich mit ihrem Verhalten und Gott belogen. Ananias und Sapphira erleben Gott als heilige Richter. Es ist aber kein allgemeines Strafmuster. Wir lesen, dass, wenn wir sündigen, das, was Ananias und Sapphira gemacht haben, könnten wir auch machen. Wir könnten auch, insofern, wir können das Gleiche machen. Wir können Land verkaufen, können sagen, da, das ist der Erlös und einen Teil davon behalten. Ich glaube nicht, dass wir tot umfallen werden. Aber das Strafmuster, das wir hier sehen, da lesen wir nur im Zusammenhang, wenn es um die öffentliche Entheiligung von der Gemeinde und von Gott geht. In diesem Zusammenhang hat es mich erschüttert, als ich kürzlich gehört habe, wenn eine Person mit einer klaren Hinwendung zu Jesus Christus gestartet ist und dann ihre Krankheit als Folge von einem losen Glauben und versündigem Verhalten versteht und sich als Opfer von mit Scham eindeckt und so die Vergebung und die Versöhnung mit Gott limitiert. Dass sie sagt, die Person sagt oder der Meinung ist, das, was ich erlebe, ist die Folge von meinem Verhalten. Die plötzliche Strafe zeigt, Gott ist nicht, die Gnade von Gott ist nicht selbstverständlich. Wenn Gott uns Zeit zur Umkehr gibt, ist das ein reines Geschenk. Es ist nicht ein Anspruch. Wir können die Geschichte zusammenfassen und sagen, Gott sucht ehrliche Herzen. Gott will nicht den Tod, sondern Gott will das Leben. Gott will nicht die Auslöschung von Leben, sondern die Reinigung und Schutz von seinem Volk und von seiner Gemeinde. In beiden Geschichten, sowohl beim Achan im Alten Testament wie auch bei Ananias und Sapphira im Neuen Testament, zeigt Gott exemplarisch seine Heiligkeit. Er sagt, wird dir verletzt, so zieht er seinen Segen zurück. Und Satan kommt Ruhm über, wie er den Ruhm einnehmen kann und uns zerstören kann. Was hat die Geschichte von Ananias und Sapphira mit dem heutigen Tag mit Pfingsten zu tun? Wir kommen ja gerade, respektive die Geschichte schließt an die Ausgießung vom Heiligen Geist an Pfingsten. Gott baut seine Gemeinde durch Jesus Christus als Fundament und den Eckstein der Gemeinde. Gott baut durch die Kraft vom Heiligen Geist auf dem Fundament von Jesus Christus seine Gemeinde. Der Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, zeigt mit der Geschichte von Ananias und Sapphira, wie wichtig die Heiligkeit der jungen Gemeinde ist. Nachdem der Heilige Geist an Pfingsten ausgossen ist. An der Pfingsten hat Jesus Christus den Heiligen Geist als uneingeschränkte Macht freigesetzt. Seine Nachfolger werden mit der gleichen Kraft erfüllt wie Jesus selber bei seiner Taufe. Es ist der gleiche Geist, es ist der gleiche Heilige Geist. Es ist keine homöopathische Dosis davon. Die Tatsache, die manifestiert sich eindrücklich. Gerade nach der Ausgüssung vom Heiligen Geist predigte Petrus in der Kraft von dem Heiligen Geist ohne Hemmungen. Er erklärt das Evangelium, er erklärt den Plan von Gott für uns Menschen. Und als Folge davon bekehren sich oder entscheiden sich 3000 Juden, Jesus Christus als Erlöser und als Messias anzunehmen und lassen sich taufen. Die erste Gemeinde entsteht, wächst, teilt alles und lebt in Einheit, begleitet von Zeichen und Wunden. So wie wir es gehört haben von der Heilung vom Lahmen im Tempel. Genau, das ist das Werk vom Heiligen Geist. Er manifestiert sich als Leben und als Kraft in der ersten Gemeinde. Direkt vor dieser Geschichte von Hananias und Sapphira lesen wir, wie die Gemeinde voller Liebe, Einheit und Hingabe lebt miteinander. Menschen verkaufen ihren Besitz, um den Erlös mit den Bedürftigen zu teilen. Unter ihnen wird besonders der Barnabas beschrieben, erwähnt, ein Grosszügiger. Er verkauft grosszügiges Grundstück und bringt den gesamten Erlös der Gemeinde. Direkt nachher lesen wir von Hananias und Sapphira, die machen äußerlich das Gleiche. Äußerlich tönt sie voller Hingabe das Grundstück oder das, was sie in die Gemeinde geben, als Erlös, sagen sie, das ist der ganze Betrag. Aber innerlich haben sie andere Motive und beschissen und sagen, und einen Teil für sich zurückbehalten. Sie spielen eine lügenhafte Nachahmung vom Beispiel, vom lobenswerten Beispiel von Barnabas. Genau. Der gleiche Heilige Geist, der an Pfingsten ausgegossen ist, befähigt, rettet. Er tut aber auch entlarven, bringt Lüge ans Licht und geistlichen Betrug. Pfingsten zeigt, dass Gott durch seinen Geist in seinem Volk und seiner Gemeinde wohnt. Hananias und Sapphira, sie lehren uns oder wir lehren durch sie, wer in Gottes Gegenwart bewusst lügt, der spielt nicht mit Menschen, sondern der spielt direkt mit Gott. Eine geistliche Fassade ohne wirkliche Hingabe an Gott ist gefährlich. Und Gott zeigt sich als Richter auch im Neuen Bund. Der Heilige Geist will unser Denken erneuern. Und Gott will, dass mein Herz meine Taten bestimmt. Und genau da sind wir beim Kernthema der Geschichte von Ananias und Sapphira. Der Titel von unserer Predigt ist ja überschrieben, wenn andere Geister den Heiligen Geist übertönen. Und Petrus sieht messerscharf hinter die Fassade von Ananias und Sapphira. Möchtest du das nochmal lesen? Auch ein Mann namens Ananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Grundstück. Und Ananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus. Während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du willst. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Warum hat der Petrus so einen messerscharfen Durchblick? Er hat ja das von Ananias und Sapphira nicht gewusst. Er hat nicht gewusst, er hat es menschlich nicht wissen können. Und das passt zu der Gabe vom Heiligen Geist, die der Paulus später beschreibt. Beim Petrus manifestiert sich die Gabe von der Erkenntnis und gab von der Unterscheidung der Geister zwischen Gut und Böse. Der Heilige Geist deckt beim Petrus die Wahrheit auf. Nicht der Heilige Geist hat das Herz von Ananias und Sapphira bestimmt, sondern eine andere geistliche Quelle. Und der Petrus weiss, unser Herz ist nie neutral. Entweder prägt der Heilige Geist unser Denken und unsere Motive, oder andere Stimmen gewinnen Raum und drängen die Stimme vom Heiligen Geist zurück. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, so sagt es Jesus. Welcher Geist übertönt denn den Heiligen Geist? Petrus nennt Satan direkt. Der versucht, unser Denken zu manipulieren, damit wir das tun, was der Heilige Geist nicht will. Ich habe da mal eine Liste mitgebracht. Die Stelle aus Galater 5, 2, 23, 22 und 23 aufgelistet. Und zwar wird ja da die Früchte vom Heiligen Geist beschrieben. Man kann sagen, links die Früchte vom Heiligen Geist, rechts die Früchte vom unheiligen Geist. Liebe steht Hass gegenüber. Frieden steht Anklage und Kritik gegenüber. Freude auf der anderen Seite, Niedergeschlagenheit und Traurigkeit. Auf der einen Seite Geduld, auf der anderen Seite Ungeduld, kurzfristige Lustbefriedigung. Beim Heiligen Geist Freundlichkeit, beim Unheiligen Geist Murren, Verletzen. Auf der einen Seite Güte, gegenüber Rach, unbarmherzig und unehrlich. Im Heiligen Geist Treue, auf der anderen Seite Täuschung, Heuchelei, nicht verlässlich, nicht loyal. Beim Heiligen Geist Sanftmut, auf der anderen Seite Aggression, Jähzorn. Und Selbstbeherrschung als Frucht vom Heiligen Geist. Auf der Gegenseite Kontrollverlust, Disziplinlosigkeit. Der Petrus sagt klar zum Hananias, du hast gelogen, du hast nicht die Wahrheit gesagt. Und du hast uns betrogen und du hast Gott betrogen. Warum und wie wird der Heilige Geist übertönt? Der unheilige Geist, der versucht laufend uns zu manipulieren und zu beherrschen. Er setzt uns unter Druck, indem wir vergleichen, führt uns vor Augen, was wir haben und eben und vielleicht nicht haben, macht uns neidig, stolz, überheblich, hochmütig und unehrlich, um es paar Eigenschaften zu nennen. Durch die Unehrlichkeit drängt uns Satan durch seine Geister in ein Doppelleben. Und genau das Doppelleben prangert schon Jesus an bei den Pharisäern. Er sagt, die Pharisäer sind heuchlerisch und selbstgerecht. Wir können uns überlegen, warum ist die Dominanz von dem unheiligen Geist oder von den unheiligen Geistern in unserem Herzen so gefährlich? Sie ist darum so gefährlich, weil sich die Dominanz gegen Gott stellt und unser Herz von Gott abwenden tut. Die Geschichte von Ananias und Sapphira ist eine starke und wichtige Stelle im Neuen Testament über die Göttlichkeit vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist repräsentiert Gott. Er offenbart den Willen von Gott und verherrlicht Jesus. Er redet in der Gemeinschaft und durch die Gemeinschaft der Gläubigen. Und der Heilige Geist ist nicht nur Trostspender und Kraftquelle, er ist auch der Heilige Geist von Gott. Und Gott ist real gegenwärtig in seiner Gemeinde. Unser geistliches Leben, das ist kein Spiel. Wir können Gott nicht manipulieren oder täuschen. Die Geschichte lehrt uns, Heuchelei vergiftet jede geistliche Gemeinschaft. Vertrauen stirbt, Echtheit verschwindet und Menschen spielen Rolle.
Geschichte von Hananias und Sapphira lehrt uns, eine Gemeinde wird nicht stark durch perfekte Menschen, sondern durch echte Menschen. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Echtheit, um Ehrlichkeit. Satan hat kein Problem mit religiösen Aktivitäten. Das stört und stresst ihn nicht. Was ihn unruhig macht und wovor er Respekt hat, ist vor einer echten, wahren, überzeugten Hingabe an Gott. Das macht ihm Angst. Was will uns die Geschichte persönlich lehren? Vor allem eins, dass wir echt von Gott leben. Nicht perfekt, nicht makellos, nicht beeindruckend, sondern ehrlich. Gott wünscht sich unsere Wahrhaftigkeit. Keine Heuchelei, keine Fassade, kein Doppelleben. Was die Geschichte nicht will lehren, ist, dass ich als Nachfolger von Jesus bei jedem Fehltritt gerade gestraft wird. Dass Gott mich nur mit einem strengen, zornigen Blick kontrolliert, dass ich als Nachfolger in Angst leben soll. In Angst leben soll, zu versagen und nicht zu genügen. Gegenüber Gott zu versagen und Gott nicht zu genügen. Aber genau das Gegenteil zeigt, oder lernen wir im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte kennen. Gott zeigt seine Gnade, seine Vergebung. Er zeigt Heilung, Wachstum im Glauben und Freude in uns durch den Heiligen Geist. Wie können wir uns, wie kannst du dich, wie können wir uns schützen vor der Manipulation in unseren Herzen? Jesus beschreibt das Problem eindeutig klar in Matthäus 15. Er sagt, aus euren Herzen kommen böse Gedanken. Das ist es, was der Mensch in den Augen von Gott unrein macht. Der Petrus doppelt beim Hananias nach. Er sagt, warum hat Satan Besitz von deinem Herz ergriffen und bestimmt deine Gedanken? Satan benutzt die Gedanken, die bösen Gedanken, um uns auf böse Wege zu leiten. Beide Bibelstellen betonen die Verantwortung, die wir haben als Nachfolger von Jesus Christus. Die Geschichte von Achan und von Ananias und Sapphira zeigt, Sünde ist nie privat. Sünde hat eine sichtbare Dimension und betrifft die Gemeinschaft. Beim Achan ist es die Niederlage von einem. Die Israeliten haben verloren, weil der Achan ungehorsam war. Bei Ananias und Sapphira ist es die emotionale und geistliche Erschütterung, die ihr Verhalten ausgelöst hat in der Gemeinde. Die Gemeinde war verunsichert durch das, was passiert ist. Und Sünde hat eine unsichtbare Dimension, weil sie greift die Heiligkeit von Gott und das Wesen von seinem Reich an. Wie kann ich jetzt aber die Verantwortung für den Schutz von meinem Herz übernehmen? Bin ich da nicht total überfordert? In den Psalmen zeigt uns David, wie wir unser Herz schützen können. Er sagt, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Diese Bitte, das ist etwas, was ich regelmässig bete tue. Das spreche ich aus über mir, aber auch als Segen für andere Menschen. Als Jesus-Nachfolger bin ich, sind wir Botschafter von Gott auf dieser Erde. Ob wir das wollen oder nicht, wir sind es. Wir sind seine Repräsentanten in der Art und Weise, wie wir leben. Weil ich das weiss, suche ich immer wieder bewusst meine Qualifikation von Gott. So quasi wie der Mitarbeiter zum Chef geht und sagt, da mich qualifizieren, wo kann ich besser werden und was gefällt dir nicht? Gibt es vielleicht Lohnerhöhung? Nein, so gehe ich nicht zu Gott. Aber
Ich suche einfach die bewusste Qualifikation vor ihm. Weil ich weiss, es ist der Wunsch vom Vater im Himmel, dass ich als sein Repräsentant immer besser werde und ihn immer besser kennenlerne und ihm immer ähnlicher werde. Wie könnte der Psalm 139 oder das Psalm 139 Gebet in deinen Alltag einfliessen und dein Herz verändern? Ganz einfach, formuliere die Bitte immer wieder vor Gott. Und ich garantiere dir, er wird dir da zeigen, auf welchem Weg dass du unterwegs bist. Ein kleines Beispiel dazu. Mitte Februar habe ich den Psalm 139 nochmal bewusst gelesen. Und mir ist aufgefallen, dass der David gerade in den Vers vorher erkennt, wie wichtig und dringlich das es ist, seine Feinde zu hassen. Richtig, und richtig gehört. Seine Feinde zu hassen. Ich habe das zuerst nicht verstanden. Ich habe gemeint, ich soll meine Feinde lieben. Der David wendet sich aber gegen seine inneren Feinde, seine unsichtbaren Feinde. Er sagt, sollte ich die nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte ich die nicht verachten, die dich verachten, die sich dir widersetzen. Ja, ich hasse sie von ganzem Herzen, denn deine Feinde sind auch meine Feinde. Und damit spricht er die unreinen Geister, die unreinen Gedanken in uns an. Das sind die Feinde von einer Gemeinschaft mit Gott. Und er erkennt das und sagt, da will ich mich dagegen stellen. Ich will die Feinde in mir, die sich gegen mich stellen. Ich will da wachsam sein und kämpfen. Die Erkenntnis, die hat mich richtig getroffen. Der David beschreibt seine innere Stimme, die ihn von Gott trennt, als seine Feinde. Und der David synchronisiert sich mit Gott. Er sagt, deine Feinde sind auch meine Feinde. Und so ein Aha-Erlebnis, die schreibe ich einmal auf und lese sie immer mal wieder, damit ich sie nicht vergesse. Ich habe gerade das letzte in der Heide gesagt, ich habe so Tagebuch-Fresszettel. Ich will die wieder mal ordnen und schön und aufschreiben, damit ich das, was mir Gott gezeigt hat, nicht vergesse. Ich will immer wieder über das nachdenken, was Gott mir zeigt. Und dann kann der Heilige Geist mein Denken verändern und auch mein Handeln formen. Und genau an diesem Punkt treffen die Klarstellung von Petrus beim Hananias und die Bitte von David aufeinander. Der Petrus fragt den Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Und der David bittet Gott, erforsch mich, erkenne mein Herz, prüf mich und erkenne, wenn ich es meine. Der David bittet nicht um den Sieg, um äußeren Sieg, sondern er bittet darum, dass er die inneren Feinde kann besiegen. Er bittet darum, dass die inneren Feinde, die nicht immer sichtbar sind, dass Gott die ihm entlarvt und zeigt. Der Hananias hat sich gegen die inneren Feinde gewehrt. Er hat sich nicht dagegen gestellt, sondern hat diesen Feinden nachgegeben und hat sich bestimmen lassen von seinen Feinden. Der David, er bittet Gott, dass er ihm zeigt, ob er auf falschem Weg unterwegs ist, ob wo ein verkehrtes Motiv noch eifert oder wo allfällig noch verborgene Sünde ist. Der David bittet Gott, Herr, zeig mir, wo ich selbst mir mein schlimmster Feind bin. David bittet Gott, ihm die inneren Feinde zu zeigen. Und der Hananias hat sich gegen die inneren Feinde gewehrt. Respektive hat sich gegen die inneren Feinde nicht gewehrt, sondern hat sich manipulieren lassen durch die inneren Feinde. Die Geschichte von Ananias und Sapphira zeigt, Satan greift zuerst unser Herz an. meine Gedanken, meine Wünsche, meine Motive. Und der Petrus deckt auf, dass der Hananias den inneren Feind zugelassen hat. Das Tolerieren von unserem inneren Feind ist eine Warnung. Eine Warnung, nicht zuerst uns auf die äußeren Feinde zu konzentrieren, zu schauen, sondern zu fragen, was steht in meinem Herz dir, Vater, und dir, Jesus, entgegen? Wenn wir unsere inneren Feinde konkret von Gott erkennen und bekennen, machen wir genau das, was David tut, und nicht das, was der Hananias unterlässt. Der David bringt sein Herz vor Gott und lässt ihn ein, sein Herz zu prüfen. Er lässt ihn ein und sagt, Vater, deck du alles auf und zeig mir, wo ich auf falschem Weg unterwegs bin. Ich will auf deinem Weg laufen, wo du für mich bestimmt hast. Und der Hananias versucht, Gott und die Menschen durch eine Lüge zu täuschen. Und der Petrus konfrontiert den Hananias mit dieser Wort. Warum hast du es zugelassen, dass dein Feind dein Herz regiert? Zusammenfassend kann man sagen, oder zusammenfassend sage ich, mir entscheidet jeder für sich persönlich, ob andere Geister den Heiligen Geist in unseren Herzen übertönen. Und zum Schluss, ich habe das vorher erwähnt, eine Gemeinde wird nicht stark durch perfekte Menschen, sondern durch echte, ehrliche Menschen. Weil es eben auch gilt, dass wir vor Gott oder bei Gott stark werden, dass wir stark werden in der Nachfolge und in der Jüngerschaft, nicht durch Perfektion, sondern durch Ehrlichkeit. Durch Ehrlichkeit wachsen wir, nicht durch Perfektion. Und so will ich das euch weitergeben, dass ihr euch ehrlich vor Gott stellt und eure Echtheit oder euren Glauben prüfen lasst. Was ist echt und was ist unecht? Wo ist mein Handeln bestimmt von unreinen Geistern? Von unheiligen Geistern, und wo ist mein Handeln vom Heiligen Geist bestimmt? Amen.